Jeder darf doch hier seine Meinung äußern und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Findest du Bastian Bielendorfer scheiße?
Wer ist dieser Bastian Bielendorfer?
Yeah! Richtige Antwort!
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Hallo meine Lieben, bei einer neuen Folge Bratwurst und Baklava trifft heute mit einem besonderen Gast. Nachdem wir letzte Woche Rooster hatten, haben wir heute auch jemanden aus dem Musikbereich. Nicolas Müller ist heute unser Gast. Früher mal Sänger von Jupiter Jones gewesen, jetzt machst du Solomusik und hast ein Buch geschrieben. Und danke, dass du heute unser Gast bist, Nicolas.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Endlich mal Menschen hier in der Küche.
Endlich Welcome. Mal Menschen. Du bist im Moment auch Corona-bedingt isoliert oder wie sieht's aus?
Ja, tatsächlich größtenteils isoliert. Ne? Die Arbeit, die ich sonst machen würde, sprich irgendwo auf Bühnen rumspringen, das kann ich gerade eh nicht. Dementsprechend sitze ich hier, meine Freundin ist die meiste Zeit da, die wohnt eigentlich in Berlin. Die hat sich mit hier ein quarantäniert, wie nennt man es denn? Naja, aber es ist nett, es ist heimelig.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Phasen. Özil und ich haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ganz am Anfang, wenn man Bühnenkünstler ist, wie wir drei das nun mal sind, ist es seltsam, wenn das Leben plötzlich so anhält. Dann habe ich 4 Wochen das sehr genossen, mal so richtig an einem Ort zu sein und wenig zu arbeiten und so. Und jetzt so nach 12 Wochen geht es mir langsam auf den Sack. Aber der Vorteil ist, es wird ja auch gerade alles wieder ein bisschen besser.
Also. Ja, das stimmt. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass das, was mich am meisten nervt, wirklich die Sachen sind, die ich sonst auch nicht machen würde, aber machen könnte. Ne, ich würde zum Beispiel nicht abends in der Kneipe sitzen, habe ich überhaupt gar keinen Drang nach, aber jetzt darf ich nicht, jetzt habe ich Bock.
So. Ja, ist ja manchmal so, das, was man mal verboten kriegt, will man dann, ne?
Eben.
Bist du kein Kneipentyp?
Ach nee, nicht so richtig, ne. Ich trinke keinen Alkohol, ich habe irgendwann festgestellt, dass das überhaupt nicht gut ist, so die Nahtoderfahrung am nächsten Morgen und so. da bin ich echt nicht für konstituiert. Und dementsprechend gehe ich auch echt selten in eine Kneipe.
Ne? Also nüchtern in der Kneipe sitzen, das ist irgendwie auch scheiße.
Eben. Ne?
Ist Ötze eigentlich noch da? Oder hat er
ja, ich bin da, ich höre zu, ich finde es mega.
Du warst, seit wir beide reden, noch nie so still. Ich habe schon Sorgen gehabt, du hast einen Schlaganfall oder so.
Nein, ich höre einfach sehr interessiert zu.
Trinkst du eigentlich Alkohol, Özcan? Darf man das sagen?
Ja. Basti?
Ja.
Hallo?
Ja.
Hallo?
Nein, also ich trinke Alkohol, aber ich muss sagen, das habe ich gestern festgestellt, weil ich hatte gestern Geburtstag und ein ganz besonderer deutscher Nationalfeiertag.
Du hattest nicht gestern Geburtstag, du hattest vor 6 Tagen Geburtstag.
Genau, weil wir haben heute Samstag, wir haben heute Samstag den 30., deswegen hatte ich vor 6 Tagen Geburtstag und es ist so, dass ich gestern mit meine Frau und meine ältesten Freunde eingeladen, es war wunderschön und die sind jetzt auch alle Eltern und leben ein geregeltes, bürgerliches Leben. Und ich muss feststellen, dass ich bestimmt seit 5 Jahren nicht mehr schwer betrunken war und es auch mir nicht fehlt. Allerdings erinnerte ich mich dann an meine Jugendzeit mit diesen Leuten, bei der wir doch relativ oft sehr schwer betrunken waren. Und auch das war, alles hat seine Zeit. Es war ganz schön, zwischendurch mal.
Also, ne, ich bin in der Eifel aufgewachsen. Was war ich früher schwer betrunken?
Aber ich sag's mal so, man erwartet es ja auch, also man erwartet es jetzt auch von einem Musiker, sage ich jetzt mal so, weil euer Genre ist ja mehr so Punkrock, Indie-Rock, so in den Stil einzuordnen.
Punkrock, Indie-Rock?
Ja, Basti, auch? Ich hab mich schlau gemacht, Basti.
Ja, ist ja krass.
Ich habe mich informiert über Nicolas.
Du alter Breaker und Hip-Hopper. Er scrollt gerade noch durch Wikipedia.
Aber nein, das ist ja auch wirklich so, man erwartet es doch immer, dass man dann so Totalschaden ist auf so Festivals und unterwegs. War das bei euch so, Nicolas? Du warst ja mega viel auf Tour damals, oder?
Ja, schon. Also wir haben mit Jupiter Jones echt als tourende Band eigentlich losgelegt. Also das war am Anfang, war das auch unser, ja, also das komplette Leben hat auf irgendwelchen Straßen stattgefunden und in irgendwelchen Clubs dann tatsächlich ganz am Anfang auch für eine Kiste Bier irgendwie nach Süddeutschland und so. Also ja, ich habe schon diverse Konzerte gespielt und auch schon 3-4 Mal irgendwie echt darüber nachdenken müssen, wie ich das eigentlich alles überlebt habe, weil wir echt mit zweifelhaften Fahrzeugen und Gerätschaften unterwegs waren, aber das war ein großer Teil meines Lebens, ja.
Aber also dieses klassische Tourleben, also ich bin mit ein paar Musikern befreundet, kenne ein paar Musiker, auch bekanntere, und das ist so unterschiedlich, wie die Leute so drauf sind. Es gibt halt, sagen wir mal, den Lemmy Kilmister Lifestyle, dass du wirklich bis 70 noch im Rainbow an deinem Spielautomaten steckst und bis zum letzten Moment deinen Whisky-Cola trinkst, was Lemmy ja wirklich getan hat. Also der ist ja wirklich tot vom Stuhl gefallen. Und dann gibt's halt so Straight-Edge-Leute. Ich war mal bei den Sporties eingeladen, die wirklich sehr nette Jungs sind.
Ja.
Und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Peter von den Sportfreunden Stiller da sitzt unter den Kulissen, irgendwie sich Age drückt oder Heroin nimmt oder so, oder Koks nimmt oder so. Und dann kam ich da rein, die saßen da wirklich in so einer Sitzgruppe und tranken Tee. Peter hatte gerade grünen Tee gemacht, die waren alle gut drauf. Und die hatten aber eine Vorband dabei. Irgendwelche Schotten oder Iren. Spielten in der Westfalenhalle 5.000-6.000 Leute, und ich kam im Backstage-Bereich, hab die Jungs begrüßt, und dann stand so eine kleine Tür zu diesen Schotten auf, und die Schotten saßen wirklich, die waren relativ unbekannt in Europa noch, aber wohl schon in Schottland ein dickes Ding, saßen da wirklich mit so einem Eimer Koks und zogen sich gerade eine Leine und waren alle total besoffen und total drauf, während die Sportfreunde ihren grünen Tee tranken. Das fand ich schon ganz niedlich eigentlich. Also es gibt alle Extreme.
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Die gibt's auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es ist tatsächlich grüner Tee im Backstage ist, glaube ich, ist das seltener. Ich glaube, dass es wirklich eine 50-50-Nummer ist. Also weil das, also du kannst dich auch entweder nur dazu entscheiden, funktionaler Alkoholiker zu werden, wenn du auf Tour bist, oder eben da echt aufzupassen, weil dazwischen ist wenig los, ne? Also, und gerade als Sänger ist Saufen auch schwierig, weil am nächsten Morgen grundsätzlich heiser und so, und ach ja, als Sänger ist eh schwierig.
Als Sänger, ja, ich meine, es haben trotzdem Leute durchgezogen, aber ja, Keith Richards ist ja das große Phänomen, wo sich immer Leute fragen, weißt du, jeder Mensch, der auf der Weltgeschichte gestorben ist, gibt Keith Richards einen Lebenstag ab, sagt man ja. Es gibt ja durchaus so Leute, die so einen Lifestyle über Jahrzehnte halten und dann trotzdem am Leben bleiben. Aber damit tut man sich nicht gut, und Leben als Musiker oder als tourender Comedian und so ist sowieso so unstet, wenn man das dann noch befeuert mit Drogen oder Alkohol. Ich weiß nicht, bei Musikern bin ich überrascht. Ein paar meiner größten Helden, Cobain, Lane Staley etc., waren krasse Junkies und haben trotzdem tolle Konzerte, tolle Musik produziert. Als Comedian funktioniert das fast gar nicht. Ich habe nur einmal betrunken gespielt, und es war die Hölle auf Gottes Erden.
Ja, ist das nicht eh dann, also ich meine, ich finde Comedians, die dann irgendwann, weißt du, großkotzig werden, die so hybrid werden, finde ich eh schwierig. Und wenn du dann aber eben Großmaulsuppe vorher getrunken hast, ne, dann ist ja...
Ja, klar. Das ist
eine Publikumsbeleidigung und so.
Schaust du Comedy, Nikolas? Also guckst du dir Comedy an?
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich finde tatsächlich häufig genug deutsche Comedy so schwierig, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die in Deutschland so richtig groß geworden sind, dass ich die halt echt fast alle bescheuert finde. Ne? Wenn ich mir irgendwie so, wenn ich mir den Bart angucke, dann ist natürlich, ne, also Mario Bart scheiße finden ist jetzt nicht die größte Kunst, aber weiß ich nicht. Oder auch dann, also ich meine, dass so Menschen wie Oliver Pocher in Deutschland überhaupt als Comedy durchgehen dürfen. Macht mir deutsche Comedy ein bisschen schwierig. Aber ich habe ein großes Herz dafür. Ja. Oh, habe ich jetzt was Kontroverses?
Ja, überhaupt nicht. Nur Basti und ich überlegen uns jetzt, wie wir uns da wieder rausziehen.
wir kennen all diese Leute.
Ich von aus, ne?
Es herrscht Meinungsfreiheit, Alter. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, Oliver Pocher, wenn der jetzt mit uns im Podcast wäre und der würde sagen, ey, ich finde Jupiter Jones scheiße, dann wären wir so, okay. Also jeder darf doch hier seine Meinung äußern, und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Findest du Bastian Bielendorfer scheiße?
Wer ist dieser Bastian Bielendorfer?
Yeah! Richtige Antwort!
Ich habe Kopfhörer auf, du Kaputter, ey. Nein, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde immer Verdammung von Ganzen, also es gibt ja viele, die sagen, deutscher Humor ist scheiße oder deutsche Stand-Up-Comedy ist scheiße. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Alles hat Schattierungen. Es gibt sehr geile deutsche Comedians. Es gibt auch richtig schlechte amerikanische und englische Comedians, die einfach scheiße sind. Aber ich kann das, was du gerade gesagt hast, in vielerlei Hinsicht unterschreiben. Also ich kann da auch bei manchen Kollegen nicht nachfühlen. Ich kann zumindest oft nicht nachfühlen, warum so viele Menschen sich von manchen Dingen angesprochen fühlen. Und ich finde es immer schwierig, wenn Leute aus unserem Bereich sich dann in andere Bereiche einmischen. Ich habe auch eine politische Meinung. Ich bin immer nur erstaunt, wenn jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, dann plötzlich irgendwelche Parolen brüllt und man sitzt da und denkt, okay, die erreichen halt viele. Weißt du, wir Menschen auf der Bühne erreichen einfach viele.
Und, genau, und das ist das Problem. Und ich finde, wenn mit dem, jetzt klinge ich so ein bisschen wie das gute Gewissen, ne, aber vielleicht, also für mein gutes Gewissen ist wichtig, dass man, wenn man weiß, dass man sowas, echt sowas Gutes machen darf, wie mit dem ganzen Quatsch, mit der ganzen Musik, die man so fabriziert oder sonst was, auf Bühnen gehen, damit Menschen irgendwie erfreuen und dafür echt auch streckenweise viel Geld zu verdienen, hat man auch so ein bisschen die Verantwortung, halt auch echt nicht zu viel Bräsigkeit unter das Volk zu bringen. Ich meine, klar, wenn es irgendwie Dinge sind, an die man glaubt, die einfach großer Schwachsinn sind, dann glaubt man wenigstens an irgendwas, aber so Zwangsverpflichtungen im Sinne von so, jetzt muss ich aber auch mal was Politisches sagen. Nee, musst du nicht,
danke,
wenn du einfach nichts zu sagen hast. Ne?
Danke, dann, das ist nämlich Populismus. Du hast vollkommen recht. Ja. Aber jetzt mal eine wichtige Frage, die habe ich mir schon die ganze Woche jetzt aufgehoben. So, du als Musiker, hast du mal einen Groupie weggehauen?
Oh Gott.
Ey, was ist denn los? Basti, wir haben sowas nicht. Komiker, Comedians haben keine Groupies, okay? Und deswegen will ich...
Du hast keine Groupies, du hässlicher Bastard.
Ich, ja, Alter, du mit deinen 64-jährigen alten Gilfs, Alter. Wenn du das Groupie nennst, du meinst eher Granufis, Alter.
Granufis klingt wie Gaddafi, wenn du das sagst.
Das ist ja genau das. Gaddafi als Frau verkleidet. Das hätte ich auch weggehauen, Alter.
Lassen wir Nikolas lieber auf diese sehr unseriöse Frage antworten.
Oh Gott, ich hab gedacht, ich sitze das aus. Ich warte mal, ihr schaukelt euch jetzt noch so 8 Minuten gegenseitig hoch und dann komme ich irgendwie
mit einer Gegenfrage. Aus der Nummer.
Nein, du musst nicht drauf antworten, wenn du eine weggehauen hast. Das ist vollkommen in Ordnung.
Also weggehauen, ne? Also
Das ist Özcan's Sprachwelt. Ja, wir sprechen von einem ernst gemeinten, aber kurzzeitigen Intimverhältnis.
Sehr gut, okay, alles klar. Ja, darauf kann ich antworten. Nee, tatsächlich nicht. Also das war, glaube ich, keine Chancenlosigkeit, aber ich glaube, da bin ich viel zu aufgeregt für, weißt du?
Sehr gut.
In solchen Dingen tatsächlich. Das könnte ich überhaupt nicht souverän abbilden. So.
Das finde ich super.
Gut. Nee, kann ich auch nicht. Also auch wenn Özcan das jetzt so gesagt hat, gibt's bei uns nicht. Gibt's natürlich schon, dass man egal. Das ist ja eine der erstaunlichsten Sachen, die man merkt, wenn man Bühnenarbeit macht. Also völlig egal, was man eigentlich macht. Man kann ja theoretisch auch Tefalpfannen auf einer großen Bühne verkaufen. Sobald man ein Mikrofon in der Hand hält, wird man für andere Menschen zu so einer Art mystischen Lichtgestalt, die sie aus irgendeinem Grund überhöhen. Ist mir auf jeden Fall schon oft passiert, dass Frauen mir begegnet sind, die mich vorher wahrscheinlich mit der Kohlezange nicht angefasst hätten und mir dann suggeriert haben, dass sie mich aufgrund, also natürlich ist das nicht ihre Wahrnehmung, aber dass sie mich aufgrund dessen attraktiv finden würden. Und das schreckt mich ganz massiv ab. Also ich finde sogar, jemand, um den man nicht kämpfen muss, würde mich insgesamt abschrecken. Und wenn sich jemand dir so hinlegt, ist es dann noch irgendwie unattraktiver.
Also die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ne, dadurch, aber gut, das hängt auch damit zusammen, ne, ich habe dann irgendwann eben dieses Buch geschrieben, oder in dem Buch geht so viel um mich und so, und da steht dann auch alles drin, das ist auch kein einfaches Thema und überhaupt, und das halt, wenn ich Frauen kennengelernt habe, bin gerade in einer Situation, wo ich sagen möchte, ich muss gar keine Frauen mehr kennenlernen, weil ich sehr, sehr glücklich bin, aber
sehr schön.
Das ist halt, die wissen dann aber auch einfach schon echt viel über dich, ob das jetzt stimmt oder nicht, ne? Also die Frauen, die du so kennenlernst. Dann gibt's irgendwie einen Wikipedia-Eintrag, dann gibt's 3 Talkshows, wo man mal aus Versehen was erzählt hat oder so. Und all das, was man so eigentlich mitbringt in so eine Beziehung, nämlich, oh, ich habe ja irgendwie noch 43 Leichen im Keller und du weißt ja nicht mehr, als mein Tinder-Profil verraten hat oder so. Das gibt's bei mir tatsächlich gar nicht. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht, ja. Was hat das eigentlich mit dem zu tun, was ihr gefragt habt?
Nein, aber sprechen wir doch mal über dein Buch. Also das ist jetzt schon einige Male gefallen. Titel deines Buchs ist?
Ich bin mal eben wieder tot, wie ich lernte, mit Angst zu leben.
Okay, und warum hast du dieses Buch geschrieben? Also es ist ja auch ein harter Titel.
Weil ich recht früh in meinem Erwachsenenleben, also so mit 24, angefangen habe, eine schwere Angststörung zu entwickeln, mit ganz schäbigen Panikattacken, sehr häufig, auch häufiger als man denken sollte, dass das möglich ist, ganz viel so Todesahnungen und überhaupt, ja, also das echt, mein Leben wurde von Angst bestimmt, mein Leben war irgendwie Angst und Da habe ich es rausgeschafft. Auch so ein bisschen meinen eigenen Prognosen zum Trotz. Irgendwie, ich dachte immer, das geht nie wieder weg, ist es aber. Und habe auf dem Weg festgestellt, dass dass man darüber irgendwie nicht spricht. Und das finde ich völlig bescheuert, weil das so eine Krankheit ist, da kann nur geholfen werden, wenn man darüber spricht. Da gibt's keine, also es gibt kein Medikament, das die wegmacht oder sonst irgendwas. Das ist echt eine Sache, die muss wegtherapiert werden. Es gibt immer nur Stützen und Krücken. Und naja, und weil ich eh schon immer ein Buch schreiben wollte, kam das ganz gut zusammen, ne, dass ich eben kein Problem habe, darüber zu sprechen, dass ich das große Privileg habe, dass mir dann eben auch echt ein paar Leute zuhören und weil ich Bock hatte, ein Buch zu schreiben. Und so ist es dann dazu gekommen. Ne? Das ist ein Buch über Angst und mein Leben und ja.
Und bei dir war es ja auch so, dass das, dass dein, sagen wir mal, private Situation, Misere, in die du geraten bist durch die Angststörung, relativ gleichzeitig auftrat mit eurem großen kommerziellen Erfolg.
Genau.
Ihr seid ja um die Zeit herum erfolgreich geworden, als das bei dir richtig massives Thema war und dann auch dazu geführt hat, dass du Jupiter Jones beispielsweise verlassen hast, ne?
Genau. Also das war 2012 hatten wir den Erfolg, 2014 fing es wirklich an, dass es so nicht mehr machbar war. Also ne, ein Leben.
Krass.
Also ein Leben für mich, ne, war nicht mehr so machbar. Ich konnte nicht damit mit dem Gedanken arbeiten, ey, ich muss morgen wieder auf die Bühne, weil ich wusste ja noch nicht mal, ob ich irgendwie den Gang in den Supermarkt schaffe. Und auch für die Band war es ja nicht machbar. Ne, das ist ja, da hängt ja dann irgendwie, da hängen ja Existenzen dran. Wir haben das ja irgendwann dann nicht mehr hobbymäßig gemacht, sondern alle haben gesagt, okay, dann leben wir jetzt davon. Mhm. Und dann geht's halt nicht. Ich habe irgendwie kurz bevor ich ausgestiegen bin, musste ich von meiner Seite aus eine dreiwöchige Tour absagen. Das war die Release-Tour zu unserem fünften Album. Und eigentlich echt eine mittelschwere Katastrophe. Ne? Also das du bringst kein Album raus und gehst dann nicht auf Tour, weil dann kauft nämlich kein Mensch das Album. Und ja, so war es aber. Und dementsprechend ja, war das Ende. Ein vorzeitiges Ende.
Naja, und du warst nicht Bassist der Band oder so. Ne? Also ich meine, dass Musiker Bands verlassen, gibt es immer wieder. Genau. Du warst halt auch die Stimme der Band, was es dann noch, also nicht, um nicht die musikalische Leistung jedes einzelnen Bandmitglieds zu schlemählern, aber
seien wir ehrlich, man kann jeden auswechseln, dich aber nicht. Ja, ist doch so, Alter. Du kannst
Nein.
Ja gut, bei ganzen Roses war es der Slash, okay, den kannst du jetzt nicht auswechseln, aber also bei den meisten Bands kannst du schon mal den Bassisten, Gitarristen, Drummer kannst du auswechseln, Alter.
Basti. Ja, das kann man so nicht sagen, aber die Stimme ist halt nun mal der präsenteste Teil einer Band und dementsprechend auch irgendwie exemplarisch für alles, was die Band macht. Und wenn die Stimme weg ist, dann verliert die Band einfach ein fundamentales Element. So ist es.
Ja, tatsächlich. Also du kannst halt so ähnlich Bass spielen wie jemand oder so Schlagzeug spielen wie jemand, aber wie jemand zu singen, ohne dabei albern zu wirken. Also ich meine, klar, du kannst so einen Elvis-Imitator irgendwo hinstellen, der klingt dann original so, das ist aber dann auch ein Elvis-Imitator. So ein Sänger, das merkst du schon, wenn er ausgewechselt wird. Das
stimmt. Aber du bist dann ausgestiegen aus der Band und die Jungs standen dann ohne dich da.
Genau. Also wir haben das schon miteinander besprochen. Das war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie eben in Rockstar-Manier den einen Brief vom Anwalt geschickt oder so. Wir
den Tic-Tac-Toe-Move.
Ja, genau. Ja, Nikolas, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir ja schon.
Genau so war's. Nee, wir haben das schon echt in langen, langen Sitzungen und auch echt, das war sehr, wie soll ich das sagen, gefühlsaufwendig. Ne? Also das war echt... Das war für alle bescheuert und für alle echt auch ein Schlag ins Kontor. Aber wir haben das auch gemeinsam beschlossen. Also eben, ich bin nicht gegangen mit den Worten, ich gehe jetzt, sondern wir haben beschlossen, dass wir darüber sprechen müssen und sind dann zu der einzig logischen Konsequenz gekommen, dass es eben sein muss, dass ich jetzt mal aus der Band aussteige.
Weißt du, hätte die Band einen richtigen Bitch-Move gebracht, das wäre eigentlich sogar der coolste Move, den es gibt, hätten die einfach geschrieben, Jupiter Jones, Instrumental Tour. Okay. Einfach nur so die letzten Konzertkarten verkaufen, Alter. Und dann steht ganz unten klein, Instrumental Tour. Und dann stellen die sich knallhart und spielen einfach eine Stunde Instrumentals. Und dann sagen sie, ey, stand doch drauf, Alter. Und damals gab es ja auch jetzt nicht so Twitter, also so, es war jetzt nicht so präsent in Deutschland, dass man das halt so, dass so schnell eine Runde gemacht hätte und dann hätten die noch richtig Kohle gemacht. Alle wären glücklich.
Aber wie, also alle. Jetzt, alle wären mega glücklich. Nee, aber ich meine, das sind ja Leute, mit denen du schon getourt bist oder vielleicht auch befreundet warst, bevor ihr erfolgreich wurdet. So. Und die wollten ja sicherlich auch nichts Böses, aber die werden wahrscheinlich schon als Band da extrem drunter gelitten haben, ne? Dass ja, ihr Gesicht jetzt gerade aussteigt. Ne?
Ja. Das war wirklich bescheuert für alle. Und es war auch nicht so, dass ich der arme Kerl war, der da irgendwie dann ausgestiegen ist und plötzlich Existenzsorgen hatte. Hatte ich natürlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber auch noch nicht, ob ich überhaupt, ne, wie das überhaupt nochmal wird. Aber das war schon für alle, also sagen wir es mal so, es war jetzt nicht unbedingt absehbar, dass wenn der Sänger geht, dass danach alles noch viel geiler wird. So, das war schon ein schwieriger Moment für alle, ja.
Naja. Natürlich. Du, ich kenn's ja, also ich habe ja früher Breakdance getanzt. Und wenn dann einer, wir hatten ja eine Crew und wir hatten überall Auftritte etc. pp., aber wenn dann einer aussteigt, also wirklich so ein, weißt du, wenn du nur zu fünft unterwegs bist, alles ist aufeinander abgestimmt etc. Und ich meine, bei uns war es ja im kleinen Rahmen hier, Auftritt dort, aber auch an Wettbewerben haben wir ja teilgenommen. Und das ist dann schon ein Knick in dieser Gruppendynamik.
Ja.
Und ich bin ausgestiegen damals und dann sind meine Jungs richtig erfolgreich geworden dadurch. Also bei denen war es gerade andersrum. Aber das, diese Angstzustände, wenn ich, sorry, wenn ich jetzt so persönlich werde, also diese Angstzustände haben dich dazu gebracht, auszusteigen. Ist das richtig?
Jein, ja, genau. Also so eine Angst, die bringt halt ganz, ganz krasse Einschnitte im Leben mit sich, ne? Also was ich eben schon sagte, dass ich nicht wusste, ob ich überhaupt in den Supermarkt kann zum Beispiel, das war jetzt nicht übertrieben. Also ich hatte Phasen zwischendrin, da habe ich wirklich den ganzen Tag drin verbracht und habe mich immer nur so von Panikattacke zu Panikattacke gehangelt. Ne? Eine Panikattacke ist einfach, dein Körper macht dir vor, wie es sich anfühlt, jetzt zu sterben. Also zumindest in einer Fantasie. Ne? Also der Blutdruck geht hoch, du hast Schweißausbrüche, es gibt Schmerzen. Bei mir hat sich das immer in starken Rückenschmerzen und Bauchschmerzen geäußert. Du hast so dissoziative Zustände schon fast, ne, bei denen du dir überhaupt nicht sicher bist, ob das jetzt alles gerade real ist. Du siehst wahnsinnig scharf, du hörst unheimlich gut, du riechst alles viel besser. Was sich aber dann auch verkehrt anfühlt, weil diese ganzen Reize irgendwann gar nicht mehr gefiltert werden können. Und eigentlich ist es ein Reflex, den der Körper einschaltet. Das ist so ein alter Fluchtinstinkt. Ne? Also als wir noch in Höhlen gelebt haben und vor Säbelzahntigern wegrennen mussten, war das total sinnvoll. Dein Blutdruck war oben, du warst schneller und fähiger. Du hast geschwitzt, du warst glitschig, du konntest nicht so gut gegriffen werden. Ja? Du hast gut gesehen, gehört und gerochen. Das heißt, du hast deine Umgebung viel mehr wahrgenommen. Also es ist so ein Notmodus, der dann plötzlich einschaltet. Den brauchst du aber nicht im Edeka an der Friedrich-Ebert-Straße in Münster. Ne?
Also, oh ja, hängt ganz davon ab, Alter, was für Menschen umgeben willst.
An Karneval im Aldi Köln schon.
Also, das ist natürlich vollkommen richtig. Und das ist aber das Perfide an der Krankheit ist, dass das eben genau immer in den Momenten passiert, wo du es gerade am wenigsten gebrauchen kannst. Im Grunde genommen kannst du es natürlich nie gebrauchen. Aber eben auf Bühnen war es dann irgendwann so, dass das eigentlich ein regelmäßiger Begleiter war. Und gerade als Sänger mit Atemnot ist schwierig. Ich habe es dann echt viele Shows über hingekriegt mit so einer latenten Panik. Aber das macht total mürbe. Das macht halt echt, du wirst dadurch nicht gesünder. Also es ist nicht so, dass du das durchziehst und danach denkst, ach geil, jetzt habe ich es geschafft. Davon wird es jetzt besser, sondern bei mir war es viel eher so, dass ich nach jedem Auftritt noch erschöpfter war, weil ich dachte, fuck, das ist eigentlich so schön, was ich hier mache und das ist so ein geiles Leben, das ich habe. Ich kann es aber nicht genießen. Das ist ja völlig bescheuert. Ne? Dann mache ich wahrscheinlich alles verkehrt und dementsprechend, ja, da schraubt sich die Angst dann so in dein Leben.
So eine Kaskade dann, ne?
Genau, ja.
Aber du hattest, also so gesehen hattest du multiple Angststörungen. Also du hattest nicht nur vor einer Sache Angst, sondern es war dann auf einmal so, dass du Angst hattest zu sterben, dann hattest du Angst, umgeben zu sein von Menschen. Wie war das bei dir?
Also für die Panik ist der Tod immer der Endgegner, ne? Weil dein Körper dir ja auch irgendwie zeigt, ne, du wirst jetzt sterben, das ist ganz sicher. Ist halt, also Angst vorm Tod hatte ich schon immer, die werde ich auch irgendwie immer haben. Ich finde den Tod aber auch echt scheiße, machen wir uns nichts vor, ne? Ich finde also Endlichkeit, Sterblichkeit finde ich sind zwei echt schwierige Themen in meinem Leben, mit denen ich auch irgendwie nie meinen Frieden gemacht habe und wahrscheinlich so ist echt eine blöde Aussicht, aber auch niemals machen werde. Aber diese Angststörung, die ich hatte, die war generalisiert. Das heißt, du hast immer so eine latente Angst mitlaufen. Also Existenzsorgen, ne? Und auch wirklich an bescheuerten Stellen. So in Zeiten, in denen es mit Jupiter Jones gut lief, lief es auch mit meinem Konto gut. Ne? Das war jetzt nie so, das war eine kurze Zeit, aber es war in dieser Zeit nicht so, dass ich irgendwie von heute auf morgen hätte pleite gehen können. Ich hatte aber immer genau diese Angst. So, ey, morgen ist vorbei und dann bin ich sofort pleite. Dann bin ich sofort ein Sozialfall, dann habe ich sofort irgendwie die Anwälte am Hals und überhaupt. Oder auch diese, das, wovon du sprachst, dass ich Angst auf Plätzen hatte, ne, Agoraphobie vor Menschen. Ich hatte keine Angst vor Menschen, ich hatte Sorge, vor Menschen eine Panikattacke zu haben, weil das einfach kein schönes Bild ist. Das sieht so aus, als müsstest du jetzt einen Exorzisten rufen. Und deswegen habe ich halt Menschen gemieden. Ich bin jetzt kein Sozialphobiker. Ich finde Menschen eigentlich ganz, also das Konzept ist sehr gut. Es scheitert an vielen Stellen, aber ich finde die
Umsetzung
zumindest spannend. Ne?
Ich bin ja studierter Psychologe und habe mich
ja das auch müssen wir noch mal ganz kurz hervorheben. Basti ist studierter Psychologe und ich sage es auch noch mal, das sagt er in jeder Folge. Ich bin ja studierter Psychologe und studiert. Also hätte jetzt gesagt, ich bin Psychologe, hätte es nicht gereicht. Er muss sagen, dass er studierter Psychologe ist.
Ja, auch. Genau. Aber wenn Nikolas ein Problem mit seiner Blombe haben könnte, kannst du ihn ja gleich noch mal absaugen, du Arschgesicht. Es geht darum.
Ich bin studierter Psychologe.
Nein, weil viele Begriffe in diesem Bereich leider ähnlich wie Naturheilkunde nicht geschützt sind. Psychotherapeut dürfen sich Menschen relativ frei nennen, zum Beispiel.
Darf man sich Psychologe nennen?
Also,
dann sag einfach, ich bin Psychologe und halt deine Fresse.
Ich bin Psychologe. Und was Nikolas gerade sagte, ist halt wichtig zu erwähnen, was, glaube ich, für Menschen ähnlich wie in der Psychologie bei der Arbeit mit Depressiven, wobei Angststörungen ja oft bei Depressiven auch auftreten, das sind ja Sachen, die Wechselwirkungen miteinander haben, was eben überhaupt nicht funktioniert, was aber die Außenwelt immer glaubt, ist Logik. Ne? Also natürlich, Logik ist was bei Depressiven zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert. Du kannst jemandem nicht sagen, ja, aber es geht dir doch gut. Oder jetzt dir zum Beispiel, ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber dir zum Beispiel sagen, da ist doch gar keine Bedrohung, du kannst doch gar nicht pleite gehen, etc. Weil es ist halt, es kommt aus einer ganz anderen Stelle des Körpers oder des Kopfes, die für Logik überhaupt nicht ansprechbar ist. Und deswegen sind alle Ratschläge, die Menschen in diese Richtung machen, also dieses reiß dich mal zusammen, hier kann doch nichts passieren oder so. Das funktioniert halt bei Menschen mit zum Beispiel generalisierter Angststörung überhaupt nicht.
Genau. Oder zumindest dann halt erst wirklich, wenn es da über eine Verhaltenstherapie wirklich, also ne, das Kognitive an der kognitiven Verhaltenstherapie muss halt schon passiert sein. Ne? Also Menschen dann, die Erfahrung habe ich bei mir, manchmal muss ich dran erinnert werden. So, und manchmal ist es auch wirklich der Grund, so bescheuert wie der klingt, nee, du stirbst heute nicht, weil du bist gestern ja auch nicht gestorben, ne? Also das geht halt nicht so schnell. Da muss ich oder musste ich dann lange Zeit noch dran erinnert werden. Aber eben, genau, Menschen, die da auch überhaupt nicht, also die da wirklich noch in diesem Sumpf stecken und da überhaupt nicht drauf klarkommen, denen zu sagen, ey, Alter, ist das jetzt überhaupt nicht so schlimm, finde ich schon anmaßend, weil es ist so schlimm. Es ist fürchterlich. Es ist echt, es ist völlig, völlig fürchterlich, ja.
Ich meine, es gibt ja Menschen, die zielgerichtete Situationen suchen, in denen sie in Lebensgefahr sind. Also weil sie jeder, der, wie heißt das nochmal, nicht Bungee-Jumping, sondern die auf so, die sich vom Fels werfen und dann im letzten Moment den Fallschirm ziehen, ne?
Ja. Free-Jumping oder nicht,
ne? Free-Jumping oder so, ne? Das ist ja, also irre, dass Menschen, es gibt ja so unterschiedliche Amplituden. Es gibt Menschen, die sich erst am Leben fühlen, wenn sie so nah wie möglich an den Tod kommen. Das ist ja, und dann gibt's Menschen, die gar nicht nah am Tod sind und trotzdem das so empfinden. Ich habe im letzten Sommer mal mit jemandem gedreht, das waren so Paraglider, die machen so Sturzflüge mit Paragliding-Schirmen. Und bei dem ist während des Flugs der Fallschirm gerissen. Und der hat sich da drin eingewickelt und fiel halt einfach wie ein Stein vom Himmel. Wir standen unten mit dem Kamerateam und guckten alle hoch und dachten, wir haben gerade diesen Mann umgebracht. Oh, und dann hat er so ungefähr 500 Meter über dem Boden den von sich weggeschnitten bekommen und den Notfallschirm gelöst. Wenn er den nicht weggeschnitten bekommen hätte, hätte der Notfallschirm auch nichts mehr gebracht, weil der hätte sich mitverheddert und er wäre einfach runtergefallen. Und der kam unten an und war am Jubeln. Und wir standen da alle und waren wirklich kurz davor, den Rettungswagen zu rufen, weil wir dachten, der muss doch jetzt in völliger Panik sein, ne? Weil ja. der nun mal gerade an seinem Tod vorbeigeschrammt ist. Und er meinte, das wäre das Geilste, was ihm im letzten Jahr passiert ist. Und es war natürlich von außen komplett nicht nachvollziehbar.
Ach du Scheiße,
ja. Aber jetzt mal völlig frei von Wertung, ne? Hast du hingeguckt oder hast du weggeguckt?
Ich habe natürlich hingeguckt, ja klar. Ja.
Der Basti hat wahrscheinlich noch masturbiert währenddessen.
Oh, bitte! Mein Gott, Özcan, bitte!
Was? Oh, mein Gott, was? Als ob du
da waren andere Leute, das mache ich maximal, wenn 3 Personen im Raum
sind. Okay, das wollte ich gerade sagen, hey. Ich habe mich schon gewundert.
Aber natürlich ist das klassische Unfallsprinzip, ne? Wenn der Wagen brennt, dann wir gucken alle auf die andere Seite der Autobahn, der Mensch ist sensationssüchtig und so. Ich weiß, dass ich mich kurz abgewendet. Wahrscheinlich hätte ich mich in dem Moment auf den letzten 10 Metern abgewendet.
Ja, ne?
Aber davor starrst du hin, ne? Und genau so ist es wahrscheinlich auch bei einer Angststörung, ne? Die Leute achten auf dich bis auf die letzten 10 Meter oder wieso?
Die merken es ja meistens erst, also ne, quasi hinterm Ziel, ne? Also nach dem Aufschlag schon, bei einer Panikattacke. Also ich konnte das auch wahnsinnig gut maskieren, solange bis es richtig scheiße war. Aber ich habe auch schon mit Panik, also wirklich mit echter Panik irgendwie in irgendwelchen RTL-Frühstücksfernsehsendungen gesessen und so und habe da noch Interviews geführt und in meinem Körper war gerade eine Panik los. Ich habe das schon zwischenzeitlich echt auf eine Art und Weise kultiviert, die überhaupt nicht cool war. Ne? Also das war total kontraproduktiv. Das war es, was ich meinte. Ey, du denkst dir dann, jetzt habe ich das schon wieder geschafft und dadurch wird es ja nur besser. Das stimmt gar nicht. Die Angst hat ja nur noch mehr Raum. Die kommt ja dann in jeder Situation irgendwann, weil die merkt, dass sie in jeder Situation kommen kann. Weil man sich nie die Zeit gönnt und die Ruhe gönnt, um die wirklich mal auszusitzen. Man geht immer dagegen an, weil man weiter funktioniert. Und funktionieren ist in einer Panik und in einer Angstsituation halt echt, das ist eigentlich nichts. Das ist kein Funktionieren, das ist ein Aufbrauchen von Ressourcen, die man eigentlich dringend bräuchte.
Ja, ich denke auch, das ist auch in der Hinsicht eine Phobie. Also du kannst es ja nicht steuern. Du weißt zum Beispiel, es ist unlogisch, es ist total unberechtigt. Du bist physiologisch kerngesund, alles ist perfekt, aber du denkst dir trotzdem, was, wenn mein Herz stehen bleibt?
Genau, ey, und Menschen sterben genauso. Weißt du, die haben Aneurysmen, die platzen und dann sind die eine Sekunde später tot, weil das Ding im Schädel saß. Warum sollte ich sowas nicht haben?
Genau.
Ja, eine naheliegende. Ja.
Also, das hatte ich war ehrlich gesagt auch voll oft früher. Ich hatte immer Angst, dass mein Herz stehen bleibt. Ich hatte, ich war auch extrem Hypochonder. Mhm. Ich habe mich immer abgetastet. Ich war so, oh mein Gott, ich bin krank, ich muss zum Arzt. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, krank zu sein und einen Herzinfarkt zu bekommen. Zum Beispiel. Solche Ängste hatte ich auch.
Ja, da, also eben eine Hypochondrie, ist bei ganz viel, also ist ja auch fast so häufig wie Depressionen Begleiter von Angst.
Ja, wie hast du das Ganze denn bekämpft, Nikolas, dann? Also hast du vorhin schon gesagt, so, hey Alter, so kann das nicht weitergehen? Oder war dieser Schritt, wo du dann gemerkt hast, so, ey, Mann, das beeinflusst mein Leben so extrem, ich muss jetzt was tun? Wie lange hat das gedauert?
Tatsächlich war das, also ich habe zwischendrin immer so ein paar Anläufe gemacht, ne? Also Therapien und überhaupt und auch Schritte, die wahrscheinlich bei vielen anderen Menschen schon gereicht hätten. Ne? Also ich habe seitdem echt mit vielen Angstkranken gesprochen, da waren welche dabei, die haben dann mal ihre 10 Sitzungen, ihre 10 von der Krankenkasse zugestandenen Sitzungen bei einer Therapeutin durchgezogen und danach war es okay, zumindest für eine ganze Zeit. Bei mir habe ich einfach gemerkt, dass da tatsächlich auch mein Leben sich so ein bisschen umstellen muss, ne? an vielen Stellen. Also ich war in Kliniken, ich war 10 Wochen in kognitiver Verhaltenstherapie, das, was man, glaube ich, also was man so Gesprächstherapie nennt, was dann aber nicht stimmt, ne? Also quasi, also man lernt im Gespräch, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Dann hat's echt danach auch noch eine ganze Zeit lang gebraucht, die ich einfach wirklich für mich brauchte und auch zu Hause brauchte und auch mit diesem Wissen, das ich aus diesen Klinikaufenthalten hatte, das wirklich in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist auch das, was ich den meisten Angstkranken sage, wenn die irgendwann zwischendrin müde werden, so, ey, pass mal auf, erstens mal geht's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorbei. Weil wenn man es richtig behandelt, geht's vorbei. Und es braucht aber einfach seine Zeit. Und für mich war dann so, dass das große Finale war tatsächlich, dass ich irgendwann auch noch die Tabletten losgeworden bin, die ich zwischenzeitlich genommen habe. Ich habe viel zu lange Beruhigungsmittel genommen tatsächlich. Also und das auch nicht zu knapp. Die Dinger, die muss man immer wieder hochdosieren ab einem gewissen Zeitpunkt, weil der Körper halt sich so daran gewöhnt. Also ein großer Gewöhnungseffekt. Auf der anderen Seite aber tatsächlich auch ein Mittel, das dich wirklich in höchstem Maße abhängig macht. So, und das darf man auch nicht runterspielen. Deswegen spreche ich auch drüber und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nichts. Aber das war echt eine Erfahrung, die ich eigentlich nicht machen wollte. Ich habe da was vom Arzt verschrieben bekommen. Der hat aber nur das Rezept ausgestellt. Ich war ja derjenige, der es genommen hat. Und ich war wirklich am Ende hochgradig abhängig und habe da nochmal 6 Wochen drauf verwendet und war 6 Wochen echt unschön in der Klinik mit krassen Entzugserscheinungen und wirklich einem wirklich ekelhaften Entzug.
Was hast du da genommen? War das Tavor oder?
Ja, nee, kein Tavor. Das war Alprazolam. Das ist aber am Ende ist alles, was mit hinten mit Arm. Also ne, Tavor ist
Lorazepam.
Norazepam, genau, und dann Diazepam, Alprazolam. Alprazolam ist ein Anxiolytikum, das ist dieses Xanax, ne, wovon die ganzen 12-jährigen USA-Rapper die ganze Zeit erzählen, genau. Das habe ich genommen und das war widerlich. Aber ich habe einerseits, also ne, mal ganz davon abgesehen, dass es dir wirklich die Organe zerlegt und dann auch, wenn du es zu lange nimmst, kannst du irgendwann echt, kannst du davon dement werden und solche Geschichten. Also viel zu früh, ne? Dann bist du irgendwie Anfang 60 und dement, solche Geschichten.
Shit.
War es tatsächlich aber auch so, dass ich gemerkt habe, ey, ich habe all das gelernt, ich kann es aber nie wirklich anwenden, weil ich bin ja immer irgendwie unter so einer Glocke. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr geht und habe mir das dann abgewöhnt und das war nicht schön. Und das,
aber wann, hast du dich da von den Ärzten von dem Arzt in Stich gelassen gefühlt? Also weil du ja gemeint hast, der hat nur aufgeschrieben, ich habe es genommen. Also nee. Hat er dich mal zwischendurch gefragt, so Alter, wie geht's dir eigentlich? Wie kommst du damit zurecht? Oder
die waren alle ständig besorgt. Ne? Das Problem ist nur, dass du das eben. Und das wissen auch alle. Also dieser Entzug gilt gemeinhin als einer der schwersten, die man machen kann. Das ist jetzt kein, ich hänge da jetzt nichts zu hoch für mich an Christbaum, so dass das ist tatsächlich, es ist sauschwer und es ist so ein bisschen heroinmäßig. Heroin ist nur viel schneller vorbei. Ne? Das wussten alle. Und dann gibt's ja aber dazu auch noch so eine Existenz zu bewahren. Ne? Also ich brauchte dafür tatsächlich auch die Zeit. Und das habe ich dann eben vor 2 Jahren, als da war eine Live-Pause und überhaupt war eine große Pause. Ich wusste, ich kann jetzt mal irgendwas zwischen 4 Wochen und 3 Monaten sollte es dauern. Bei mir waren es tatsächlich die vollen 3 Monate, 6 Wochen davon im Krankenhaus.
Also richtig mit körperlichen
Entzugserscheinungen. Oh, frag nicht nach Sonnenschein. Ja. Also es ist wirklich, es ist so hochgradig widerlich und es ist was wirklich jedem passieren kann. Weil man machen wir uns auch nichts vor, das Zeug ist ein totaler Segen. Ne? Und das sagen dir auch die Ärzte. Es ist der größte Fluch und der größte Segen, den die Psychotherapie jemals erfahren hat. Ne? Es macht schnell erträglich. Es bewahrt viele Menschen davor, Dummes zu tun. Auf der anderen Seite macht es aber auch wahnsinnig schnell und extrem abhängig. Ne? Und
also körperlich auch? Dann sagst du dann körperlich, ich brauche das?
Ja, genau. Also dein Körper meldet sich überall. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und ich habe, also ich wiege so um die 90 Kilo, das ist mein Wohlfühlgewicht. Nach den 6 Wochen habe ich noch 78 gewogen. Ne? Also ich habe im Schnitt 2 Kilo pro Woche von diesem Entzug abgenommen.
Ach du Scheiße.
Also ich habe einmal so angstlösende Medikamente genommen in Vorbereitung von Fliegen, weil ich Interkontinentalflug hatte und unter massiver Flugangst leide. Und die Wirkung war schon unfassbar, ne? Also es war wirklich, dass all die extreme Angst, die ich in diesem Moment nun mal spüre, also in dem Moment, wenn ich kenne jedes Geräusch im Flugzeug, ne? Ich weiß, welche Klappe sich bewegt, ich weiß, was das Bordtelefongeräusch ist, ich weiß, wann die Bremsen eingefahren werden oder die Reifen etc. Und ich spüre bei jeder dieser Geräusche, wenn das irgendwie außerhalb der für mich empfunden der Normalität ist, empfinde ich Angst. Und dann habe ich irgendwann mir von einem Arzt auch ein Diazepam besorgt, habe mir das eingeworfen und ich saß im Flugzeug und das Ding hätte wahrscheinlich brennen können und ich hätte noch irgendwie alte Frank Sinatra-Songs gesungen.
Ja.
Ich habe wirklich nichts dabei gespürt. Ne? Und auf dem Rückflug habe ich es vergessen und habe zu meiner Frau gesagt, ach komm, aus dem Hinflug hat das so gut geklappt, was soll's. Also ich meine, ich habe es ja jetzt gelernt, das ist
oh
ja nicht
passiert, Gott.
Das war ja top. Und dann habe ich den Flieger zusammengeschrien und zwar extrem.
Ja.
Und da wird ja erstmal klar, wie stark die Wirkung dieser Mittel ist und wie extrem das in den Hirnstoffwechsel eingreift und wie abhängig man davon dann auch wird, ne, innerhalb so kurzer Zeit. Also ich hätte nie damit gerechnet, welche Wirkung das auf mich haben kann.
Genau, also das ne, abhängig in, also wirklich so, wie du von jeder anderen Droge auch abhängig wirst. Es fühlt sich gut an, es macht aber auch was mit deinem Körper und es macht auch sowieso was mit deinem Hirn. So, und diese drei Gefühle, die muss man dann echt erstmal, ne, so langsam wieder, also das war wirklich, war wie ein Hochfahren. Ich konnte danach auch plötzlich besser riechen und besser fühlen und so. Das war wirklich, ich war die ganze Zeit unter so einer Glocke. Ne? Ja.
Und jetzt, also ich weiß, das ist eine dämliche Frage, weil ich die irgendwie auch schon fast selbst beantworte, aber empfindest du dich als geheilt? Oder ist es wie bei einem Alkoholiker, dass man sagt, man ist nie geheilt, man lebt halt mit der Krankheit und man schafft es, die Krankheit einzudämmen?
Also von dieser Tablettengeschichte fühle ich mich geheilt, weil das wird nicht wieder vorkommen und das war tatsächlich, das ist eben nicht wie bei einem Alkoholiker, ne, dass wenn die Tabletten mal einmal raus sind, dann und wenn die eine geraume Zeit raus sind, dann hat sich auch alles aus dem Körper verabschiedet und dann sollte man die natürlich trotzdem nicht nochmal nehmen, aber so diese Alkoholikergefahr gibt's nicht. Was die Angst angeht, und das sage ich jetzt hoffentlich nicht zu großzügig, ne? Also das nehmt den Scheiß einfach nicht. Punkt. Das ist mein Rat. Was die Angst angeht, finde ich es schwierig, darüber zu sprechen, dass man von Angst geheilt wird, weil Angst so wichtig ist. Ne? Die ist ja im Grunde genommen auch echt eine gute Freundin und hilft in ganz vielen Situationen. Und wie viel dummen Kram ich schon gemacht hätte, wenn ich nicht Angst davor gehabt hätte. Möchte ich nicht sagen, dass ich von der Angst geheilt bin. Ich habe aber gelernt, damit umzugehen. Ich habe da also ein praktisches Beispiel, was ich echt, was mich selber beeindruckt hat, wo ich gemerkt habe, krass, okay, du kannst das jetzt, war, dass ich, wann war das? Letztes Jahr, genau, bin ich eingeladen worden zu einem Panel auf dem Evangelischen Kirchentag in Westfalenhallen war das. Und vorher, weil ich eh schon da war, wurde ich gefragt, ob ich nicht vielleicht einen Text zum Thema Angst schreiben möchte, um den dann beim Eröffnungsgottesdienst vorzulesen. Weil das Thema des Kirchentags war, was für ein Vertrauen. Und deswegen war Angst so ein naheliegendes Thema, habe ich gemacht. Und das war die krasseste Situation überhaupt, weil da waren irgendwie über 50.000 Menschen auf der größten Kreuzung Dortmunds. Ne? Frank-Walter Steinmeier waren da, wie viele andere Politiker, kirchliche Würdenträger. Und wir saßen.
Ach so, Alter, sorry. Ja. Jetzt, weil du gesagt hast, Kirchentag auf der größten Kreuzung und ich war so, okay, was geht denn da ab, Alter?
Nee, das war schon... Nein, es waren keine
Kreuzigung, wird Kreuzung, okay, sorry. Ich war so, okay, shit.
Du, das machen wir noch so, wir kreuzen.
Nein, das machen wir nicht mehr, das machen nur die Katholiken.
Genau, so ist es. Genau, und ach, nicht schlecht. Oh Gott, genau, also diese riesige Kreuzung, ne, und überall wichtige Menschen und irgendwie ich jetzt auch mittendrin und das war eine Einladung an jeden, irgendwie für jeden Terroranschlag. Du hättest auf einen Schlag so viele Menschen weggekriegt. Ganz hervorragend. Dementsprechend waren da auch viele Bullen mit Kühlschrank, großen Schäferhunden und die waren dann auf den vier großen Gebäuden umherliegend, waren irgendwelche Scharfschützen und so und total bedrückende Situation auf eine Art. Also du hättest echt denken können, krass, wenn was passieren soll, dann heute. Das war aber gar nicht das Problem. Das habe ich relativ schnell für mich weggekriegt. Mein Problem war einfach auch die Aufregung, dann da jetzt vor 50.000 Menschen einen Text vorzulesen, noch nicht mal zu singen, sondern zu lesen. Und ich stand dann da und mein Körper hatte eine Panikattacke. Ne? Also mein Körper hat all das gemacht, hat geschwitzt, gezittert, tierischer Blutdruck, den ich gespürt habe, tierischer Puls, Schmerzen in allen Gliedern. Aber mein Kopf hatte keine Panikattacke. Und das war total geil. Das war echt, ich habe gemerkt, okay, mein Körper kann all das noch. Und das ist ja auch völlig normal, dass mein Körper all das kann, weil ich bin ja ein Mensch. Ein Mensch kann sowas. Yeah. Aber mein Geist zieht jetzt nicht mehr nach. Und dann habe ich da echt meine 8 Minuten gestanden, meinen Bums gelesen, bin danach wieder auf meinen Platz gegangen. Und das war der Moment, an dem ich gesagt habe, okay, Heilung im Sinne von kommt nie wieder, gibt's hier nicht. Aber ich weiß echt, wie ich damit umzugehen habe.
Hast du unter Bühnenangst gelitten? Also hattest du starkes Lampenfieber, weil ich habe zum Beispiel viele Kollegen kennengelernt über die letzten Jahre, auch Kollegen, die den Job, also jetzt als Kabarettist, Komiker, seit über 30, 40 Jahren machen vor unterschiedlich großem Publikum. Und du triffst Menschen wie Beispiel Otto oder so, der auf die Bühne geht, da können 50.000 stehen oder 5, das ist dem so egal, der ist einfach Unikum an sich, der geht einfach raus. Und dann triffst du andere Leute, die eine Stunde lang vorher zitternd auf einer Couch liegen, bevor sie vor 100 Leuten sprechen müssen und trotzdem den Job des Unterhalters machen, wo man sich dann fragt, wo meine Frau mir letztens die Frage stellt, warum machen die das denn überhaupt? Und im Endeffekt machen die das für den Payoff. Die machen das dafür, weil das am Ende ihnen ja gut tut, weil sie es gerne tun. Ich frage mich aber dann auch immer bei solchen Kollegen, ist es nicht unglaublich anstrengend, eine künstlerische Karriere zu verfolgen, wenn du unter massiver Bühnenangst leidest? Wie war das bei dir?
Bei mir ging, also diese klassische Bühnenangst, so Lampenfieber ging tatsächlich meistens, hatte ich schon und halte ich auch für wichtig, um halt so einen richtigen Fokus zu finden, aber also so panische Angst, wie du sie gerade beschreibst und wie ich sie auch kenne und tatsächlich auch von Kollegen kenne, so die hatte ich, nee, Gott sei Dank nie. Das, irgendwann war das eben diese irrationale, die andere irrationale Angst, ich gehe jetzt da raus und kriege eine Panikattacke. Ne, davor hatte ich Angst, aber jetzt nicht zwingend vor den Menschen.
Angst vor der Angst am Ende.
Genau, Angst vor der Angst, ja. Das, aber ich frage mich das auch ganz oft, kannst mir aber tatsächlich auch nur darüber beantworten. Also du machst was sich im Prozess selber echt streckenweise wirklich mies anfühlt, aber das, was am Ende dabei rumkommt, das fühlt sich so gut an, dass es sich jedes Mal wieder lohnt. Ne? Weil nur das Privileg alleine kann es ja auch nicht sein. Irgendwann bist du ja auch dann nicht mehr so bescheuert und denkst, ja gut, ne, ist ein ganz geiler Job, aber vielleicht eben nicht für mich. Ne?
Ich kenne keinen, der, also ich kenne Leute aus unserem Job, das darf ich glaube ich offen sagen, Marek Fiss zum Beispiel, kennst du ja auch, Özcan, ne? Der ganz offen gemacht hat, dass er unter Alkoholismus litt, also er ist, glaube ich, gesund oder geht ihm gut oder er hat keine Suchterkrankung mehr, keine aktive. Aber der hat damals das Stand-Up-Comedian-Sein an den Hagel gehängt. Der war auf einem wirklich Weg groß und bekannt zu werden und hat auch bestimmt Hallen von 1.000, 2.000 Leuten gefüllt und hat dann gesagt, Leute, ich bin eigentlich hinter den Kulissen Alkoholiker und ich kann nicht mehr und hat dann auch aufgehört. Und das Erstaunliche war, dass ich ihn eine Woche vorher noch getroffen hatte und davon überhaupt nichts gemerkt habe. Das gleiche bei Depressiven in meinem Freundeskreis. Einer meiner engsten, ältesten Freunde ist depressiv. Familienvater mit 3 Kindern, immer sowas wie so ein Fels in der Brandung, ein riesiger Kerl, also auch körperlich, physisch riesig, immer jemand, hinter dem wir uns versteckt haben, wenn es mal auf dem Festival Schlägerei gab oder wenn es mal einfach jemand, der immer vorne weg war, auch von seiner Art her vorne weg war und der dann irgendwann sagte, er kann nicht mehr, er hat eine schwere Depression. Und ich fand es immer wieder erstaunlich, dass selbst Menschen, die man sehr gut kennt, diese Seite an sich verbergen können. So, das war wahrscheinlich bei deiner Angststörung für dein Umfeld dann doch merkbarer, ne? Also für Menschen aus der ersten Reihe.
Ja, Menschen aus der ersten Reihe, die werden das auch immer bei jedem erfahren, weil du das, ich meine, das ist nie eine Sache, die man alleine hat. Ne? So Depressionen sind ja häufig, da ist ja häufig das Problem, dass man das so lange nicht weiß. Ne? Da hat dann jemand manchmal schlechte Laune oder ist jemand ganz schön oft traurig. Aber dass das wirklich so eine tiefschwarze Depression ist, das können so viele erschreckenderweise wirklich gut verstecken. Eine Panikattacke, die ist auch körperlich so manifestiert, dass du sie nicht verstecken kannst. Ne? Also es sieht ja wirklich in einer schweren Panikattacke so aus, als würde dir gerade irgendwas Schlimmes passieren. Also auch physisch, ne? Also dass dein Körper gibt ja gerade mehr oder weniger so ein bisschen den Geist auf. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da durchgekommen wäre ohne meine Ex-Frau, ne, ohne dass die das jemals mitgekriegt hätte, oder auch meine Freunde aus der Band oder eine Zeit lang mein Vater. Ich habe zwischenzeitlich mal noch mal ein Jahr lang bei meinem Vater gewohnt in so einer ganz fiesen Phase, weil ich da wirklich gar nichts mehr konnte und der hat dann alles für mich erledigt. Und da bin ich dennoch wochenends ins Auto gestiegen und zu Konzerten gefahren. Ne? Und aber Supermarkt oder Amtsbehördengänge, so vergiss es. verstecken kannst du es nicht. Also bin ich mir sicher, dass das bei Panikstörungen nicht geht. Ja.
Hattest du denn Depressionen auch oder ist das?
Ja, genau. Also ich bin gar nicht mal so ein depressiver Charakter, stelle ich immer wieder fest. Also ich bin sehr positiv, vielleicht ist das aber auch meine Resilienz, die daraus gewachsen ist, dass ich mir denke, ne, auch jetzt ist zwar alles scheiße, aber ich werde davon jetzt immer nicht depressiv, aber die Angst hat das hingekriegt, ja. Das ist wirklich, die Angst hat mich in einem Maße traurig gemacht, dass, also, ne,
Hast du...
Entschuldigung, ich wollte nur fragen, was empfiehlst du den Leuten, die zum Beispiel auch sowas empfinden? Mhm. Also wie sollen die damit umgehen? Also was hattest du jetzt für Erfahrungen, wo du jetzt sagst, weil es ist ja oft so, dass dann studierte Psychologen oder,
wenn wir oder mal
Ärzte,
kennen würden, ne?
Klar, die geben halt immer Tipps oder Freunde etc., aber ich meine, du hast das jetzt wirklich durchlebt, du bist durch die Hölle gegangen, so kann man es auch wirklich sagen, du warst ja auch einfach auf dem Zenit deiner Karriere, es ging, alles war eigentlich perfekt und dann kam auf einmal dieses Ding namens Angst und wenn du... Vielleicht wäre die Frage besser so formuliert. Wenn du nochmal an diesem Punkt wärst, was ich dir natürlich nicht wünsche, hättest du dann von der Reaktion her oder an Menschen, an die du dich wenden würdest, hättest du da was verändert? Von vornherein?
Ich glaube, ich hätte an der Intensität, wie ich mich wenden würde, daran würde ich was ändern, weißt du? Mhm. Ich habe ja all das gemacht, was man eigentlich dann macht. Ich habe mit Therapeuten gesprochen, ich habe eingesehen, dass ich diese Krankheit habe. Das ist ja für viele Menschen auch ein Problem, wirklich sowas Abstraktes überhaupt einsehen zu können. Ne, gut, ich habe jetzt da eine Angststörung, ich habe offensichtlich Angst, da weiß ich aber gar nichts von und mein Körper reagiert da total krass drauf. So, all das habe ich gemacht. Was wirklich wichtig war, war diese Pause und war die Geduld. Und die hatte ich eben nie. Ne, ich dachte, so, ich gehe jetzt mal 4 Wochen irgendwo hin. Und das wären 4 krasse Wochen, das merke ich dann auch und danach ist es gut. Nee, das stimmt nicht. Ich habe also nach einer dieser Therapieeinheiten, nach einem Klinikbesuch, habe ich gleich, also ich glaube, ich bin freitags entlassen worden und habe sonntags oder montags drauf eine Show gespielt, eine nicht zu kleine. Und hatte da meine behandelnde Therapeutin mit dabei, die mich bis auf die Bühne begleitet hat. So, das, weißt du, das ist so ein romantisches Metallica-Ding, so, ne? Ja, guck mal, die nehmen doch auch ihre Therapeuten mit, dann wird das ja schon gar nicht so verkehrt sein. Doch, ist es doch. Bleibt mit dem Arsch zu Hause und kümmert euch, bis ihr gesund seid und geht dann wieder auf die Bühne. So.
Ja.
Das würde ich jetzt wieder so machen. Ich würde auch nicht gleich nach dem ersten, das ist auch eine Sache, die ich mir immer wieder sagen muss, wenn ich jetzt nochmal eine Panikattacke habe, was ja passieren kann, warum nicht? Die Prädisposition ist da, ich kann das ja, mein Körper kann das ja. Dann würde ich nicht sofort wieder zum Therapeuten rennen, sondern würde erstmal gucken, wie sich das entwickelt und nicht vom Schlimmsten ausgehen und katastrophisieren, sondern sagen, ey, okay, das ist jetzt einmal dumm gelaufen, aber das heißt ja nicht, dass ich alles verlernt habe. Aber damals hätte ich viel intensiver und viel umfangreicher reagieren müssen, das ist keine Frage.
Ja. Hat dir die Musik in dieser Zeit geholfen?
Also jetzt ja. Musik hat zu jeder Zeit geholfen, sowohl als Ausdrucksmittel als auch, ich so das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal heulen, habe ich neulich mit meiner Freundin drüber gesprochen, also dieses ganze Corona-Ding und dieses ganze Ding, ich werde vielleicht im Moment Stand jetzt nie wieder so arbeiten können, wie ich das vorher mal gemacht habe, ne? Mhm. Und riesiges Fragezeichen. Es ist alles zum Heulen. Es ist alles echt scheiße. Ich kann aber nicht heulen. Das fühlt sich für mich total bescheuert an. Ich bin einer dieser Männer, die sich nicht schämen, auch mal zu heulen, ne?
Ja.
So, und
ich auch.
Das halte ich auch, also finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So Trauer und das leben zu können und zu dürfen.
Klar.
Und das kam aber nicht raus. Das war hinter so einem 3 Vorhängen und wollte nicht raus und ich wusste nicht wieso. Dafür finde ich nur dafür, dass das einfach das eine richtige traurige Lied, das sich jedes Mal zum Heulen bringt, ab dafür. Und dann kommt der ganze andere Rotz auch raus. Das gleiche ist aber auch mit Glück, ne? Wie doll Glück verstärkt wird durch Musik und so. Also ich finde, also mein Leben würde ohne Musik nie stattfinden und ich finde es aber auch so ein gutes Therapiemittel. Manchmal gar nicht weiß, vielleicht.
Musik bringt halt irgendwas in uns zum Klingen, ob man es jetzt selber macht oder ob man sie nur hört, was fast nichts anderes so erreicht. Ne? Das ist irgendwie was. Wie war das denn für dich, als du hast ja durch das Buch, ich meine, deine Erkrankung war zumindest in gewissem Maße öffentlich, weil du die Tour abgesagt hast, die Band verlassen hast. Aber als du mit dem Buch offensiv rausgegangen bist, hast du natürlich wirklich ganz... Hast du dich auch so ein bisschen zum Sprachrohr von Angstpatienten gemacht, ne? Und ich habe das bei einem Bekannten erlebt, einem alten Bekannten, der ein tolles Buch über Depressionen geschrieben hat. Ein Thema, mit dem er sich sein ganzes Leben lang auseinandersetzt, was sehr viele Menschen gelesen haben. Und der wurde dann aber, zumindest von außen gesehen, ich möchte mir jetzt da keine Worte in den Mund legen, so ein bisschen zum Briefkastenonkel aller Depressiven.
Ja.
Also ihm hat dann angefangen, wirklich jeder, der depressive Verstimmungen hat oder depressiv ist, zu schreiben und ihn zu befragen, so als wäre eine Art Arzt, der helfen kann. Ne? Und ich glaube, ich habe das für den als, also ich hatte das Gefühl, er hat sich da ein Stück weit seine eigene Grube gegraben, ne, und hat sich keinen Gefallen damit getan.
Ja, ach, ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage, wie man der Sache dann begegnet. Ne? Ich habe im Zuge der Buchveröffentlichung viele Termine gehabt. Ich war bei Lanz und dann irgendwie einen Tag drauf bei Stern TV oder so. Also waren so die zwei dicksten Termine, die waren recht nah beieinander. Und da hatte ich dann wirklich, dann habe ich irgendwie nichts ahnt, 24 Stunden später mein Facebook aufgemacht, mein Künstlerprofil, und hatte über 250 Nachrichten, ne, von Menschen, die mir teilweise wirklich so Lebensbeichten geschickt haben. Mhm. Und wirklich krasse Biografien und ausführlich und mit der Frage nach Rat und überhaupt. Das war auf eine Art und Weise beängstigend. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch gezeigt, wie zwingend notwendig es ist, dass Menschen darüber sprechen, dass endlich darüber gesprochen wird und auch in der Öffentlichkeit. Das hat auch bestärkt. Und was ich dann gemacht habe, war wirklich den Leuten zu schreiben, also das auf meinem Profil zu posten und dann aber auch mit meiner Verantwortung am Ende zu sein. Und ich habe da hingeschrieben, ey Leute, das ist, ne, ich fühle mich irgendwo gebauchpinselt und geehrt, und es zeigt mir, wie wichtig das ganze Thema ist und auch das Thematisieren des Themas wichtig ist, aber ich werde euch da keine schlauen Ratschläge oder keine klugen Ratschläge geben können über das hinaus, was ich eh schon gemacht habe. Und das sind einfach nur meine Erfahrungswerte. Und was ich auch nicht kann, ist, ich kann jetzt nicht alles lesen und ich werde auch nicht allen antworten können, weil das ist mir zu hart und zu schwierig. Und ich glaube, dass Menschen das dann wirklich verstehen, wenn die Erfahrungen mit dieser Krankheit haben. Ich werde auch oft angesprochen, die Gemüsefrau auf dem Wochenmarkt in Münster, ne, erzählt mir am einen Wochenende, wie wichtig sie findet, dass ich darüber spreche, um mir dann am nächsten Wochenende dann Fragen zu stellen. Aber das ist dann das gleiche Gespräch, wie ich das gerade mit euch führe. Ich erzähle, was mir passiert ist, ich erzähle, was mir geholfen hat, und ich versuche klarzumachen, dass es vollkommen richtig ist und normal, darüber zu sprechen.
Ja. Was planst du jetzt, was planst du jetzt für die kommende Zeit? Also jetzt bist du ja Gott sei Dank einfach wieder, klar, man könnte jetzt sagen, nicht der Nikolas von damals, sondern der Nikolas von damals, der gelernt hat, mit seinen Ängsten umzugehen. Hast du gewisse Ziele jetzt? Also verfolgst du da jetzt wieder etwas, wo du sagst, hey, ich möchte wieder, keine Ahnung, mich mehr auf Musik konzentrieren? Oder ich habe jetzt einfach gemerkt, dass ich vielleicht wo ganz anders hingehöre, weil so eine Phase gibt ja Menschen auch irgendwie die Zeit, sich besser kennenzulernen. Und wie sehen deine Pläne aus für die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Also Musik werde ich immer machen, und ich bin da auch was am Plan dran.
Cool.
Das, was noch nicht so, also was nicht spruchreif genug wäre, um jetzt darüber zu sprechen, aber ich freue mich sehr darauf. Irgendwann möchte ich auch tatsächlich dann mal noch einen Roman schreiben. Ne? Also mein Wunsch war immer, einmal im Leben ein Buch schreiben, und dann ist aber auch gut. Das Geil. Stimmt aber gar nicht. Der Wunsch war eigentlich, einmal im Leben einen Roman schreiben, und dann ist möglicherweise gut. Ne? Also das das ist so ein bisschen das, was ich vorhabe. Und ja, und drumherum merke ich einfach, dass es viele Sachen gibt, die ich irgendwie kann, obwohl ich es nicht gedacht habe, und die ich dann deswegen auch mache. So, ich gebe Workshops zum Texten, ein kreatives Schreiben, und auch spreche oft über die Angst in den verschiedensten Rahmen und so. Ich glaube, dass das Sachen sind, die mich mein ganzes Leben begleiten werden. Und das sind aber auch Sachen, die ich gut finde. Na, also ich habe da große Freude dran. Ich glaube, dass ich einen sehr, sehr guten Job habe. Und deswegen mache ich mal so weiter. Also es ist einfach schön, auch was machen zu können, bei dem ich weiß, oh krass, wenn ich jetzt mal plötzlich völlig out bin, so, und überhaupt nicht mehr dem Trend entspreche, dann kann ich den Job einfach nicht mehr machen. Ich glaube, die Gefahr sehe ich bei mir nicht. Ich glaube, ich werde immer irgendwas finden, was ich machen kann. Und dann wird es mir auch relativ gut gehen. Ja.
Das klingt fast schon abschlusswortig. Weißt du, manchmal hat man ja so Abschlusssätze eines Gesprächs, die so passend sind, dass man kaum was hinterher schieben kann, ohne es nochmal schlechter zu machen. Wir danken dir beide sehr, dass du heute unser Gast warst, ohne uns zu kennen. Ich stelle nochmal klar, dass ich nicht masturbiere, während Leute mit dem Auto verunglücken.
Mehr als drei.
Mehr als drei, das ist wichtig, das muss man dazu sagen. Abseits dessen, danke, dass du heute so offen über das gesprochen hast, was dir passiert ist. Wenn ihr eine Meinung zu dem habt, was Nikolas gesagt hat, wenn ihr selber Erfahrungen habt, die teilen möchtet, schreibt uns bitte auf unsere E-Mail-Adresse bob@1live.de, Bratwurst und Backlava @1live.de. Ja, wir wünschen dir, dass du der gleiche, die mit der gleichen Stärke und mit der gleichen Entschlossenheit weiter mit dieser Eigenschaft deiner Persönlichkeit umgehst, mit der du es gerade tust. Und wünschen euch allen und dir noch einen schönen Tag.
Boah, das danke, Nikolas.
Das gleich Peter Klöppel, ey.
Ohne Witz, Alter, der Basti, okay, ich moderiere auch mal ab. Hey, Nikolas, wir danken dir vielmals, Alter. Du bist der King of the Ring. Basti ist ein Fischmack, das war Bratwurst und Baklava. Peace out, my brothers in the hood. Give it up for the nation.
Oh Gott.
Das fand ich aber jetzt auch schön. Man muss ja auch so ein bisschen Diversität drin haben. Es gibt ja, wir hören ja die verschiedensten Menschen zu, ne?
Ja, ja, offensichtlich.
Live. Bratwurst und Baklava. Yeah.